Denkfutter, ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. Ziele Reloaded. Heute sprechen wir über die Formulierung und Visualisierung von Zielen. Oder im Fußballersprech, wie kommt man in den Flow?
Das rote Licht leuchtet, die Aufnahme läuft. Marco, da sind wir wieder. Wir haben in der letzten Folge über Ziele gesprochen und mein Eindruck war ja, die Zeit reicht gar nicht, um Ziele, ich sag mal, umfassend dort zu bearbeiten, wie Ziele entstehen, warum Ziele wichtig sind und. Was mich im Nachgang ein bisschen zum Überlegen gebracht hat, ist, du hast das Beispiel gebracht mit den Kindern. Zu sagen, Kinder spielen auch drauf los, die sind auch nicht, ich sag mal, durch Ziele und. Und du hast ja ein Stück weit recht, nicht nur ein Stück weit, ich habe selber Kinder und sehe das ja auch jeden Tag. Kinder machen Sachen, die würdest du als Erwachsener nicht machen. Die fragen dich auch Fragen. Kann ich einen Buntstift am Geschmack erkennen oder warum heißt die Pizza Pizza? Also das sind ja Fragen, als Erwachsener beschäftigst du dich damit nur, wenn du vorhast, bei Wetten, dass aufzutreten. und das wollte ich dich eigentlich direkt nochmal fragen. Bring nochmal dein Beispiel mit den Kindern und erklär nochmal, was du damit meintest.
Ja, was ich einfach merke und wo ich auch an mir selbst feststelle, dass ich diesen Ansatz versuche auch für mich zu erhalten, ist in diesem Moment zu sein und zu spielen, einfach um des Spielens willen und weil es Spaß macht und weil ich Freude daran habe, sicherlich auch immer jetzt bei mir im Sport mit dem Ziel auch zu gewinnen. Das gehört irgendwie dazu. Ich glaube, das haben vielleicht bei Kindern, wenn die spielen und es gibt quasi einen Sieger oder so, dann sind die schon auch daran motiviert. Aber andererseits machen sie sich nicht so planerische Gedanken, wie wir Erwachsenen das dann häufig tun, zu Beginn des Spiels, das möchte ich erreichen mit diesem Spiel, sondern sie spielen einfach und haben Freude daran und kommen dann auch das, was wir im Sport dann den Flow nennen, in einen Zustand, wo sie so völlig im Tunnel sind und alles um sich herum vergessen und dann eben auch nicht merken, wann ist die Zeit um, wann gibt's Abendessen oder sonst was, sondern wenn sie draußen sind, sind sie draußen und sind halt noch unterwegs. Und ich glaube, diese Form des Versinkens in eine Aufgabe, in diesen Flow zu kommen, das ist grundsätzlich etwas sehr Wertvolles. Steht aber vielleicht so diesem planerischen, strategischen Zieldenken so ein bisschen mit dem in Widerspruch.
Hast du recht, weil das ist ja auch das, was, ich sag mal, viele, ich schließe mich da sogar ein, an dem klassischen Zielplanungsprozess und abschreckt. Dass man das Gefühl hat, das ist hier quasi auf dem Reißbrett und jegliche, Innovation beziehungsweise alles, was so mit Motivation und Neuem zu tun hat, ist quasi gekillt sozusagen. Und das sehe ich ja immer, wenn du dieses Bild der Kinder gerade gebracht hast, diese natürliche Neugierde, die daher habe ich selber auch immer Angst, dass du, wenn du Ziele vorgibst, eigentlich die Richtung auch schon vorgibst, was ja man auch will, aber was natürlich auch dahingehend fehlschlagen kann, dass du ja immer die Abkürzung nimmst und sagst, da ist der Weg und ich gucke gar nicht mehr, was rechts und links liegt und was vielleicht sehr wertvoll ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied.
Ja, und es hemmt vielleicht auch ein bisschen die Flexibilität. Andererseits ganz ohne, glaube ich, werden wir uns einig sein, geht es nicht. Wie wenn ich mal konkret bei euch nachfrage, wie macht ihr das? Sicherlich habt ihr sowas wie regelmäßige Mitarbeitergespräche als Führungskräfte. Geht's da bei euch auch um dieses Thema Ziele? Gebt ihr das vor? Ermittelt ihr ein Ziel für den einzelnen Mitarbeiter im Gespräch und fragt dann auch mal, was willst du in diesem Jahr erreichen? Also sind das so die klassischen Dinge?
Das ist ja der Idealzustand, den du als Unternehmen, und da sind wir ja nicht anders, das andere auch anstrebst. Also wir haben logischerweise das große Unternehmensoberziel sozusagen, aber brichst auch runter eben auf die einzelnen Mitarbeiter und da eben auch in dieser Konstellation Führungskraft mit Mitarbeiter. regelmäßige Mitarbeitergespräche idealerweise, wo du dann auch individuelle Ziele natürlich festlegen kannst und sagst, das ist ja auch eine Frage von auf der einen Seite Ziel erreichen des Unternehmens, aber du hast ja auch in Anführungszeichen als Führungskraft die Rolle, deine Mitarbeiter weiterzuentwickeln und eine Personalentwicklung zu machen. Und da nutze ich zum Beispiel das Thema Mitarbeitergespräche sehr intensiv, zu sagen, wir haben die Richtung als Unternehmen, dem ordnen wir uns als Abteilungsteam logischerweise unter und machen nicht Freistil, sondern arbeiten so, dass es diesem Ziel hilft, dass das Unternehmen hat. Aber ich kann auch gleichzeitig ja für einzelne Mitarbeiter oder einzelne Kollegen im Team individuell sagen, okay, du stehst heute da und damit du diesem großen Ziel idealerweise was beiträgst, entwickelst du dich von A nach B. Und dafür muss ich aber natürlich auch Ressourcen zur Verfügung stellen, dass das funktioniert.
Also ich kann das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt, wo wir im Fußball auch mal ein wenig langfristiger drauf schauen bei der Entwicklung von Talenten und Spielern. Gerade die wir im Leistungszentrum, in unserem LZ, im Internat selbst ausbilden. Da machen wir schon Karrierepläne, auch mit denen man versucht natürlich über die Entwicklung des Spielers von, nehmen wir an, der kommt mit 12, 13 Jahren zu uns. Dann gibt es verschiedene Kompetenzen, die man im Jugendbereich erarbeiten möchte, um ihn oder sie dann bestmöglich auf die Bundesliga vorzubereiten. Und da ist strategisches, zielorientiertes, auch ein bisschen Abarbeiten in dieser Entwicklung schon ganz wichtig. Trotzdem, auch da muss man gucken, die Jugendlichen dann eben auch wieder mitzunehmen. Und ihr Denken ist halt nicht so langfristig. Und deswegen muss man das wahrscheinlich immer wieder runterbrechen auf kleinere Schritte, auf Zwischenziele, wie du ja letztes Mal auch gesagt hast. Das ist sehr spannend. Ein Konzept wollte ich nochmal erzählen, was mich vor ein paar Jahren mal ganz wirklich begeistert hat. Schöne Grüße da an der Stelle an Timo Kapke und Kersten Friedrich. Die haben mir das nämlich ein Stück weit beigebracht. Da geht es um Scoreboard-Management. Und Scoreboard übersetzt heißt ja erstmal Anzeigetafel, ist also etwas, was wir aus dem Fußball sehr gut kennen. Zu jedem Zeitpunkt des Spiels kannst du auf die Anzeigetafel schauen, wenn du es nicht sowieso weißt, und weißt, wie es steht und weißt, ob du zurückliegst. Dann musst du noch sozusagen noch mehr reingeben, noch mehr oder der Trainer wechselt nochmal oder was auch immer. Oder du führst mit 2 Toren Unterschied, dann sollst du dich zwar auch nicht zurücklegen, aber das hat natürlich auch einen Einfluss aufs Spiel. Und diese Idee des Scoreboards, der Anzeigetafel, zu übertragen auf Unternehmen. Das ist eigentlich Scoreboard-Management. Also möglichst viel Transparenz zu liefern, für alle Mitarbeiter sichtbar zu machen, wo stehen wir auf dem Weg zu unserem Ziel und was müssen wir noch mehr erreichen. Und das motiviert natürlich auch. Ein zweiter Gedanke übrigens dabei ist, dass die Teammitglieder dieses Ziel selbst definieren, dass das nicht von der Unternehmensleitung vorgegeben wird, sondern sie sagen, das und das wollen wir erreichen als Team. Und das führt offensichtlich dazu, dass sie viel ambitionierter rangehen, als es die Führungskraft vielleicht tun würde. Also man definiert ein Minimalziel und ein sehr ambitioniertes Maximalziel. Und nicht selten, so haben die beiden mir das auch vermittelt, gibt es Beispiele dafür, wo diese Ziele dann sogar deutlich übererreicht werden, weil sie eben sehr motiviert sind und jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, wo stehen wir gerade.
Das ist spannend, Marco, weil da würde ich jetzt gerne mal direkt mal einsetzen mit einem Praxisthema. Wir haben gerade im letzten Jahr ein Programm eingeführt, das heißt Tiger. Hast du richtig gehört? Wir beschäftigen uns nicht nur mit Kühen, sondern in dem Fall auch mit Raubkatzen. Nicht, weil sich in dem Programm sollen die Ellenbogen ausgefahren werden, aber es geht genau darum, über sich hinauszuwachsen, Dinge auch zu wollen aus dem Team heraus. Worum geht's? Ganz normal, passiert vermutlich in nahezu jedem Unternehmen. Das ist ein Programm Continuous Improvement, wo es eigentlich um die kontinuierliche Verbesserung geht im Team, im Unternehmen. Praktische Beispiele, es geht im Werk um das Thema Arbeitsunfälle, Arbeitssicherheit, die zu reduzieren. Es geht darum, gewisse Qualitätslevel auch zu halten und sogar auf hohem Niveau noch auszubauen. Es geht um Effizienzen. Es geht natürlich darum, wie kann ich auch Mittel sparen, indem ich Abläufe verbessere und Fehlerkultur optimieren. Und genau da setzen wir im Prinzip auf ein Stück weit auf diese Transparenz, die du gerade aus dem Scoreboard-Programm heraus erläutert hast. Weil da geht es ja am Ende darum, dass das Team für sich erkennt, also überhaupt erstmal sieht, warum machen wir das, warum ist das jetzt plötzlich wichtig und wie verändert sich auch irgendwas. Und auch da werden die Teams rangeholt. Wir haben dort neulich in einem Bereich tatsächlich einen riesen Workshop gemacht, dieser Tage virtuell, aber es hat funktioniert dahingehend, dass wir auch den Kollegen gezeigt haben, was passiert rechts und links von meinem Arbeitsplatz und was kommt sozusagen in dieser Gesamtkette an. Und genau das war das Feedback, was du gerade erläutert hast. Sozusagen in dem Moment, wo ich den gesamten Ablauf kenne, wo ich den Plan kenne und das Ziel dahinter und auch mit einwirken kann, wo ich sagen kann, da können wir uns verbessern, dass es dann tatsächlich läuft.
Und rechts und links zu schauen, ne, und zu erfahren, was macht das andere Team, was macht die andere Abteilung und wie zahlen wir alle auf das große Ziel ein. Das begeistert natürlich, gerade wenn du so Begriffe verwendest hast, da war ich ja kurz vorm Gehen, ne? Effizienz, Fehler vermeiden oder Fehlerkultur. Das sind ja dann manchmal auch nicht so Dinge, die total begeistern. Und das aber vielleicht neben diesem Transparenten zu sagen, wir visualisieren dieses Bild auch, unser gemeinsames Ziel und die Situation, in der wir gerade sind. Also wie weit sind wir auf dem Weg zum Erreichen des Ziels? Das ist auch etwas, was im Sport halt total häufig genutzt wird. Ich habe vor kurzem irgendwie von einem Psychologen gelesen, dass sich etwas vorzustellen, sozusagen als Bild, wenn man das gut hinkriegt, genauso stark fast ist für das Gehirn, wie diese Situation zu erleben. Was heißt das? Also so blöd es klingt, ich habe früher als Spieler häufig mal am Abend vorher beim Einschlafen versucht, mir vorzustellen, wie ich ein Tor schieße. Und das kann man natürlich nicht so abstrakt, also erinnert man sich an Dinge, die gut geklappt haben. Und diese Bilder, das nutzen Sportler wirklich auch systematisch, Erfolge zu visualisieren, um sich irgendwie darauf zu prime, zu fokussieren. Und das erhöht offensichtlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich am nächsten Tag auch eine bessere Leistung bringe. Und ich glaube, das lässt sich ein bisschen übertragen, auch auf das Thema Ziele ganz generell. Weil wenn man diesen Begriff noch ein bisschen weiter fasst, dann ist es ja eben nicht so, dass diese Umsatzzahl oder der Marktanteil das entscheidend Motivierende ist, sondern häufig ja ein Bild, dass man dann gemeinsam irgendwie was erreicht hat, vielleicht auch gemeinsam feiert. Wenn ich in ein Pokalspiel gehe, dann stelle ich mir vielleicht die Situation in Berlin vor, wie ich den Pokal nach oben halte oder mit dem Team eben dieses Erfolgserlebnis habe. Und dieses Emotionale dabei bei Zielen, das ist wahrscheinlich so ein Punkt, wo es dann in Richtung Vision eher geht oder auch Mission, ne? Oder Reason Why, wie man heute vielleicht sagen würde.
Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, weil du hast das gerade angesprochen, du bist ja im Fußball, habt ihr natürlich den extremen Vorteil, dass du an jedem Wochenende quasi ein Ergebnis hast. Also entweder kannst du einen Erfolg feiern oder du hast auf deinem Weg, deinem Zielerreichungsmarathon sozusagen einen Rückschlag. Wie man mit beiden umgeht. Also braucht es aus deiner Sicht auch diese permanenten, ich sag mal, Rückkopplungen, entweder Erfolg zeigen und dann auch einen Erfolg mal feiern. Das ist ja auch was oft, ich sag mal, in der Arbeitswelt zu kurz kommt, indem man sagt, okay, ich habe das jetzt erreicht und jetzt gebe ich mir gleich das nächste Ziel. Und umgekehrt, ich denke mal, im Fußball hast du es wahrscheinlich leicht, was Rückschläge betrifft, weil das ja auch die Chance wieder, du hast gerade das Thema Talente, junge Menschen angesprochen, wenn jetzt mal jemand da, ich sag mal, als Spieler nicht so einen super Lauf hat, dann setzt ihn der Trainer einfach auf die Bank und dann kommt der Ersatzspieler und der hat dann plötzlich seine Chance und kann im Prinzip ja auch aus diesem Rückschlag des Teams oder seines Kollegen profitieren. Diese, ich sag mal, Abläufe hast du im Unternehmen ja nicht. Wie siehst du das? Ist das, ich sag mal, tatsächlich auch was hilft so einer Mannschaft?
Also es hilft auf jeden Fall, dass du im Fußball oder auch im Sport eigentlich immer sehr genau weißt, wie erfolgreich war ich jetzt in der jüngsten Vergangenheit und welche Herausforderungen ergeben sich. Ich habe ja schon gesagt, für ein einzelnes Spiel ist das das Ergebnis, was da oben auf der Anzeigetafel steht und was man natürlich auch im Fußball zu jeder Zeit im Kopf hat. Ich glaube, bei Handballern oder Basketballern, wo viel mehr Tore fallen oder Körbe geworfen werden, da kann ich ja tatsächlich auch manchmal wirklich explizit hochgucken und sagen, hey, wie steht's eigentlich nochmal? Und sozusagen zwischen den Spielen hast du natürlich die Bundesliga-Tabelle. Das ist unser Scoreboard dann. Und das zeigt dir im Grunde auch immer sehr genau, waren wir jetzt gut zuletzt oder sind wir abgerutscht oder so. Ich glaube, es gibt auch noch einen Effekt psychologisch. Du hast, glaube ich, eben auch den Begriff des Laufs genannt. Das gibt es im Fußball natürlich sehr häufig. Das heißt, wenn du ein, zweimal gewonnen hast, dann steigt dein Selbstvertrauen und die Wahrscheinlichkeit auch, das nächste Spiel auch noch zu gewinnen. Aber es gibt auch natürlich den negativen Lauf, dass wenn du zwei, dreimal verloren hast, dass du dann Angst kriegst und eben möglicherweise die Wahrscheinlichkeit für die nächste Niederlage auch noch weiter ansteigt. Das zu brechen ist dann auch gar nicht so leicht. Aber nochmal aus dieser Transparenz heraus des Scoreboards oder der Tabelle ergibt sich eben eine offensichtliche Klarheit. Jeder weiß, wo wir stehen. Und du hast recht, natürlich kommt in einer Mannschaft dann hinzu, dass man da mal einen schnelleren Wechsel vornehmen kann. Und der, der bei der letzten Niederlage nicht dabei war, hat dann natürlich, sieht für sich eher die Chance, jetzt auch in die Mannschaft zu kommen durch einen Sieg und durch eine gute Leistung. Und das hilft auf jeden Fall.
Und das ganze Thema, wir haben, sag mal, wenn wir schon bei der Tabelle oder bei der Bundesliga sind, du hast ja im Fußball den Vorteil, normalerweise, ihr jetzt gerade nicht, deswegen liegt die Frage auf der Hand. Ihr habt Fans, die auch dieses Team anfeuern, dieses Ziel zu erreichen. Die sind ja, ich sag mal, im Fußball sehr, sehr nah dran. Und du kriegst die als Spieler vermutlich unten auf dem Platz. Ich weiß das ja noch aus meiner langjährigen Karriere in der ersten Kreisklasse. Die kriegst du ja quasi direkt unmittelbar mit. Entweder wird applaudiert, gejohlt, gepfiffen. Diesen Effekt hast du im Unternehmen ja, ich würde mal sagen, so gut wie gar nicht. Also du könntest die Fans vielleicht noch als Fans zurechtlegen, wenn du vom Verbraucher sprichst, der dein Produkt am Ende des Tages kaufst. Aber der steht ja nun nicht bei jedem Mitarbeiter am Schreibtisch und applaudiert. Ist das ein spürbarer Effekt jetzt gerade auch? Weil ich meine, der Vergleich jetzt, ihr habt ihn ja gerade, ein Spiel mit Fans, ohne Fans, pusht das den Spieler? Ich sage mal, am Ende sind das die letzten Prozent, von denen man früher immer gesprochen hat. Der Fan ist der 12. Mann. Und weil dann müsste man ja im Unternehmen tatsächlich schauen, wen kann ich da quasi zum 12. Mann machen?
Ja, tatsächlich in Unternehmen. Ich habe eben kurz überlegt, ob bei großen Aktiengesellschaften die Aktionäre nicht auch einen Einfluss nehmen und da einen gewissen externen Druck noch aufbauen, möglicherweise, weil sie ein Interesse daran haben, dass ihre Aktien im Wert steigen. Aber es ist bei uns natürlich was ganz anderes und viel emotionaler. Jetzt in der Corona-Phase merkst du auch, dass sich dadurch eine ganze Menge verändert. Vor allem im Negativen natürlich, weil das ganze Erlebnis nicht da ist. Es gibt aber auch, da muss man ehrlich sein, wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler, der ganz gut damit klarkommt, weil dieser Druck der Fans im Stadion natürlich auch belasten kann. Und sie jetzt quasi einfach nicht so viel Sorge haben, sofort negatives Feedback zu kommen, wenn sie mal einen Fehlpass spielen. Insgesamt ist das, glaube ich, im Fußball etwas sehr, sehr Wichtiges, dass wir diese öffentliche Ebene noch haben. Bezogen auf das einzelne Spiel, da können die Fans tatsächlich zum 12. Mann werden und die Mannschaft noch mal pushen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn du jetzt aktuell zwei, drei Chancen, zwei, drei Ecken hintereinander oder einen Lattenschuss und dann noch eine Chance, dann würde ja mit Publikum, würde das Stadion total aufwachen und würde die Mannschaft pushen können. Das fehlt im Moment total. Das hat auch offensichtlich über lange Zeit dazu geführt, dass Auswärtsmannschaften erfolgreicher sind als zu der Zeit, als wir mit Publikum gespielt haben. Um ehrlich zu sein, hat sich das jetzt statistisch schon wieder ein wenig relativiert. Also dieser Effekt ist nicht mehr so stark. Das ist wahrscheinlich Deshalb, weil sich alle auch ein bisschen an die Situation gewöhnt haben und wieder angepasst haben. Es gibt aber auch noch eine andere Ebene. Wenn wir uns als Club fragen, was sollen wir denn für dieses Jahr für ein Ziel formulieren, dann ist diese öffentliche Wahrnehmung natürlich auch immer relevant. Weil es gibt ja eine Erwartungshaltung. Von Werder Bremen existiert in den Köpfen der Fans ein Bild. Und gerade weil wir in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren, ist da eine Erwartungshaltung, die tendenziell immer ein bisschen zu hoch ist. Wir wollen doch zurück auch. Wir waren doch mal Champions League Clubs. Wir sind doch deutscher Meister geworden 2004. Wir haben den Pokal gewonnen. Daraus ergibt sich eine Erwartungshaltung, die du nicht immer erfüllen kannst und die dann, wir haben letztes Mal über smarte Ziele gesprochen, die dann vielleicht manchmal nicht ganz realistisch ist in bestimmten Situationen. Und deswegen macht es, wie so häufig, diese Öffentlichkeit, dieser Druck, der daraus entsteht, im Fußball noch mal etwas komplizierter.
Nehmen wir mit, eine Visualisierung von Zielen, vor allen Dingen aber von Fortschritten, ist unheimlich wichtig, um ein Team in die richtige Richtung zu bringen. Ist ja für uns beiden hier an den Mikros quasi, geht uns ja nicht anders als den Menschen. Bewerten ist, glaube ich, für uns ganz, ganz spannend. Deswegen, wer uns hier auf Apple hört, nutzt dort gerne einfach die Bewerten-Funktion. Ansonsten, ich sag mal, abonnieren, folgen, das zeigt uns, wer hier quasi an der anderen Seite des Hörers sozusagen sitzt.
Ich find's offenes Feedback. Offene, direkte Kommunikation hilft immer von unseren, nennen wir sie jetzt mal Fans, vielleicht haben wir schon ein paar. Und nächstes Mal geht es ja, glaube ich, auch um Kommunikation.
Ich freue mich drauf.
Abpfiff für diese Folge. In 2 Wochen geht es in die Verlängerung.